Hallo und herzlich willkommen zum KU-Podcast, KU wie Kirche unterwegs. Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen zu unserer fünften Folge unserer Podcast-Reihe zu Salz und Licht, Texte, Geschichten, kleine Schmankerl aus der Apostelgeschichte. Ja, auch heute habe ich zu Gast die Miriam Blank. Hallo Miri, schön, dass du da bist.
Hallo Manfred.
Und dass du da bist, ist heute tatsächlich wörtlich zu nehmen. Sonst waren wir ja immer nur über den Bildschirm zu sehen, verbunden. Heute live bei mir im KU-Büro. Besonderer Anlass, besonderer Moment. Schön.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja. Ich hoffe, dir geht's noch gut.
Ja.
Bevor wir uns heute auf ein ziemlich spannendes Thema einlassen.
Ja.
Wir haben ja schon angekündigt, der Heilige Geist.
Genau. Und ich würde direkt mal einsteigen in das Thema, nämlich, um es für uns alle noch mal ein bisschen präsenter zu haben, die sehr spannende Stelle aus der Apostelgeschichte 8 mit dem Simon. Apostelgeschichte 8 ab Vers 18 bis 24.
Genau, das war ja auch der Anlass, wo wir letztes Mal gesagt haben, dem Heiligen Geist widmen wir ein eigenes Kapitel.
Ja.
Und du hast jetzt den Text parat,
genau,
um den es geht. Warum wir das unbedingt brauchen.
Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verleiht doch auch mir diese Vollmacht. Jeder, dem ich die Hände auflege, soll den Heiligen Geist empfangen. Aber Petrus antwortete, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Meinst du vielleicht, dass man die Gabe Gottes kaufen kann? Du hast weder Anteil an unserer Vollmacht noch ein Anrecht darauf, denn im Grunde deines Herzens bist du nicht aufrichtig vor Gott. Ändere dein Leben, wende dich ab von deiner Bosheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine üblen Absichten. Ich sehe ja, du bist voller Neid und das Unrecht hat dich fest im Griff. Simon antwortete, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt.
Ja, danke schön. Hey, ich finde den Simon toll. Ist irgendwie ein cooler Typ, oder?
Ja, ich weiß nicht so genau.
Also ich mag den.
Warum magst du Simon?
Weil der eine tolle Idee hatte.
Ja.
Ja, der hat doch da echt ein cooles Geschäftsmodell gewittert. Der hat begriffen, dass man hier richtig viel Geld machen kann. Ja. Auf der anderen Seite hat er vielleicht auch Angst gehabt, dass sein bisheriges Geschäftsmodell den Bach runtergeht, wie man so bei uns in Süddeutschland sagt, dass das nicht mehr funktionieren würde. Das bisherige Geschäftsmodell, wo er die Leute ja in Band zog, wie es hieß. Und jetzt hat er da gemerkt, bei dem Philippus, da ist nochmal was anderes im Spiel und bei dem Petrus und wer dann noch alles damit rumkreuchte, von den ganzen Promis aus Jerusalem, der ersten Christenheit, dass er gemerkt hat, oh, da ist noch was anderes im Spiel, das könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Also der war da echt sensibel und aufmerksam und gedacht, hey, und wenn ich an dem Geschäftsmodell teilhaben kann, ja, dann verbreiten wir den Heiligen Geist ohne Ende. Ist doch toll, oder?
Ich finde es unsympathisch, weil er sich selber so wichtig nimmt.
Tja.
Ja, also ich glaube, das hat so beide Geschichten. Aber mir ist er eher unsympathisch. Und also ich befürchte, er will eigentlich damit sich selbst herausstellen und nicht die Taten des Heiligen Geistes so. Und der wird zumindest eine zutiefst menschliche Sehnsucht deutlich, die wir bis heute sicherlich auch kennen und in Gemeinden kennen, aber auch so in unserem Leben kennen. Sich zu brüsten mit Dingen, die einem eigentlich nicht, wo einem selber nicht die Ehre gebührt, sondern ja.
Ja, ja. Da muss ich dir schweren Herzens recht geben, Miri. Genau, ja. Das mit dem Geschäftsmodell war natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint. In der Tat hat er da Witterung aufgenommen, wie so ein Jäger, und sich dann draufgestürzt und Aber die Frage ist ja, was ist eigentlich das Problem daran, dass er da jetzt ein Geschäft draus machen will, dass er den Heiligen Geist so toll findet oder den Philippus und den Petrus, also diese Christen so toll findet? Oder was ist eigentlich das Problem an dieser Sache? Also kann man das auf den Punkt bringen?
Also ich würde sagen, das Problem ist, dass er, wenn man das im Geschäftsmodell Slang sagen möchte, dass er das sozusagen als Ware benutzt. Mhm. Er hat halt ein tolles Produkt, ja, was er verkaufen will.
Ja. Ja.
Und ja, dieses den Geist Gott so verfügbar machen und sich einkaufen und damit zu denken, dass das, dann habe ich mir einen Vorrat gekauft, ja, und davon kann ich dann sozusagen anderen was abgeben oder wieder verkaufen. Das ist halt kein Gedanke, den ich weder biblisch noch theologisch bestätigen könnte. So. Und finde das sehr falsch, ja, so diese Einstellung dorthin. Also
das heißt, das Problem ist dann eigentlich die Idee, die er hat, Gott ist verfügbar. Ich kann diese Fähigkeit, den Heiligen Geist anderen geben zu können, anderen vermitteln zu können, diese Fähigkeit kann ich bekommen. Dann habe ich die Fähigkeit und kann den Heiligen Geist geben, wem ich will, meistbietend veräußern oder wie auch immer, welche Gegenleistung ich dann erwarte. Aber ich verfüge über den Heiligen Geist. Und das geht natürlich gar nicht. Denn Gott, Geist Gottes, bleibt immer unverfügbar. Ist immer ein paar Nummern größer, als wir in unserem Denken, Handeln, Begreifen, Verstehen, bleibt unverfügbar. Und an der Stelle, da irrt er, und deshalb werden dann Petrus und Co. auch entsprechend sauer und beschimpfen ihn und verfluchen ihn. Und vielleicht haben sie dann noch für ihn gebetet um Gnade und Barmherzigkeit dieses unverfügbaren Gottes. Aber an der Stelle kommt er aus einer Denkwelt, die ganz und gar nicht passt.
Und es geht ja auch dann weiter, dann sagt er ja auch, betet ihr für mich. Also er kommt auch nicht auf die Idee zu sagen, ja, ich gehe mal selber ins Gespräch.
Der war bestimmt so von der Rolle nach dieser Schimpfkanonade.
Ja. Aber es wirkt so, als wenn so die haben das, was ich möchte. Nur sozusagen in einer Fürbittstellung kann ich dann das erreichen, was ich eigentlich gern hätte.
Naja. Er hatte sich ja schon vorher taufen lassen und so, da ging ja alles durch und fand auch das mit dem Glauben irgendwie toll. Aber an der Stelle, da war er natürlich schon. Und ich meine, jetzt ist natürlich die spannende Frage im Blick auf die Verfügbarmachung Gottes. Gibt es das bei uns auch? In der Kirchengeschichte ist das da immer wieder aufgetaucht? Gab es da so Situationen, wo man versucht hat, Gott zu verwalten, Gottes Gnade zu verwalten, zu dosieren, also nur in kleinen Dosen, gegen teuer Geld auszugeben oder so?
Naja, sicher, es ist ja eine typisch menschliche Sache. Also wenn man unsere Kirchengeschichte anschaut, ist die Kirchengeschichte voll von solchen Dingen, sich Gott verfügbar zu machen, um es für sich selbst zu nutzen. Da ist nur unsere vorreformatorische Kirchengeschichte ein kleiner Teil, der natürlich sehr groß ist geschichtlich, aber ein Teil davon, von dem, und es wird bis heute vielleicht nicht finanziell oder auch finanziell genutzt, aber nicht nur. Ja. Und es ist natürlich auch verlockend, weil man damit so ein gutes Geschäft machen kann, nämlich mit einem guten Gewissen, was die Menschen gern hätten, mit einem guten Gefühl, was die Menschen gern hätten.
Ja. Also es war ein super Geschäftsmodell im Mittelalter, dass man die Gnade verkauft hat, also Vergebung verkauft hat, Ablasshandel. Ich denke, ich sehe da im Prinzip die gleiche Spur, dass da jemand, also wenn ein Amtsträger oder eine Amtsträgerin befugt ist, einzig befugt ist, Gnade und Vergebung zuzusprechen, dann geht das in eine ähnliche Richtung, dass man sagt, diese Person hat, wodurch auch immer, die Fähigkeit, jemandem anderen die Freiheit, die Gnade Gottes, den Heiligen Geist zuzusprechen. Und eigentlich ist das theologisch nicht sachgemäß. Ich gehe davon aus, dass alle Christen und Christinnen da die Fähigkeit haben, Priesterin oder Priester zu sein, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von die Gnade Gottes jemandem zuzusprechen. Ich kann das weder käuflich erwerben, noch durch irgendein anderes Mandat mir aneignen lassen.
Und selbst wenn ich ein Amtsträger, Amtsträgerin wäre, heißt es nicht, dass ich darüber verfüge. Also nur durch mein Amt heißt es nicht, dass ich jetzt Gottes Geist ausschicken kann oder so. Also, und da finde ich einfach die Unverfügbarkeit so wichtig, nämlich, dass wir in der Abhängigkeit bleiben und uns Gott nicht in eine Kiste packen und sagen, jetzt kann ich ihn dahin schicken und dann tut er das, was ich möchte.
Ich glaube, es geht vielleicht sogar so weit, dass man sagen kann, es gab ja mal so, also in meiner Kindheit, gab es so ein Kinderlied, da kam die Zeile vor, pass auf, kleine Hand, was du tust. Da machte man praktisch die Umgekehrte, du kennst es vermutlich,
doch.
Du kennst es auch, obwohl du ein paar Generationen jünger bist.
Sonntagsschule.
Aber das hat sich wohl durchgezogen, dieses Lied, mit dem man Angst gemacht hat, pass auf, was du tust, wenn du fromm und rechtschaffen bist, wenn du artig bist und gefolgsam, dann wird dir Gott auch seine Gnade gewähren. Jemand schwingt sich auf und beurteilt im Grunde, ob ich der Gnade Gottes gerecht werde oder nicht. Das finde ich auch sehr problematisch. Die Gnade Gottes ist frei, der Geist Gottes ist frei, finde ich, unverfügbar, und kann weder käuflich erworben werden, noch durch irgendwelche Drohungen eingegrenzt werden.
Ja, und ich finde, genau jetzt sind wir an dem Punkt zu gucken, was können wir eigentlich in der Bibel davon lernen? Also zieht sich diese Geschichte mit den Menschen durch? Was können wir eigentlich an Charaktereigenschaften entdecken?
Ja,
vielleicht hast du da ja sogar schon was im Petto.
Ich hätte da schon eine Idee, dass wir einfach ganz tief reinschauen beziehungsweise ganz weit zurückblättern ins Alte Testament und dort mal gucken, gibt es dort auch ein Wort für das Wort Geist? Das Wort Geist, ich finde das Thema Geist ja auch deshalb problematisch, weil das Wort Geist ja eigentlich assoziiert Gespenst, Halloween, Grusel, Schrecken, die Totengeister oder so. Und im Alten Testament finden wir hier ein Wort vor, das in eine ganz andere Richtung weist, das mit Grusel, Schrecken und Gespenst überhaupt nichts zu tun hat. Das ist das Wort heißt Ruach, die Ruach Yahweh. Interessant, so als kleine Nebenbemerkung finde ich auch, dass die Ruach weiblich ist. Ist das die weibliche Seite Gottes? Oder ist das eine Kategorie, die zu denken gar keinen Sinn macht, weil wir Gott ohnehin nicht in männlich und weiblich fassen können? Weil unsere Sprache einfach eine erbärmliche Krücke ist, mit der wir versuchen, irgendwas zum Ausdruck zu bringen, das gar nicht durch Sprache fassbar ist. Aber wir haben ja nichts anderes als Sprache. Wir können ja nur mit unserer Sprache, mit unserem Denken versuchen zu beschreiben. Und gerade deshalb finde ich es cool, dass das Alte Testament die weibliche Form wählt für Geist, die Ruach. So, das war jetzt mal eine kleine Nebenbemerkung. Was bedeutet nun Ruach oder wo kommt die Ruach Yahweh vor? Du hast die Bibel vor dir. Miri, hast du da eine Stelle, wo das vielleicht das allererste Mal sogar im Alten Testament vorkommt?
Ja, direkt in den ersten Worten. Also es ist natürlich eine sehr bekannte Stelle, aber in Genesis, also erste Buch Mose, Kapitel 1, im Vers 2, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer, über dem Wasser schwebte Gottes Geist.
Ah, das klingt sehr spannend.
Also es wird direkt eingeführt, Gottes Gegenwart ist schon da, sein Geist ist schon da. Er ist noch nicht vorgestellt als der Geist Christi, wie er dann in der Apostelgeschichte zutage kommt.
Ja.
Aber es ist Gottes Geist, seine Kraft wirkt schon, obwohl noch kein Schöpfungswort gesprochen ist. Die Erde war wüst und leer, da war noch nichts, noch kein Leben, aber Gott war schon da.
Also ich finde das einen mega spannenden Moment, wenn ich mir das vorstelle. Wüst und leer, das Nichts, das pure Nichts. Und über diesem Ding da, über diesem Nichts, schwebt der Geist Gottes. Ist Gott präsent, ist Gott gegenwärtig, wie du gesagt hast. Das finde ich einen richtig, richtig spannenden Moment, den man irgendwie spüren und aushalten muss und darf. Egal, wie man sich die Schöpfung vorstellt, ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, so mit Evolution und keine Ahnung und 7 Tage und was auch immer. Und ich sage mal so, egal, wie man sich die Entstehung der Welt vorstellt, aber diese Idee, dass Gottes Geist gegenwärtig ist und war von Anfang an, diesen Gedanken finde ich genial. Ja. Und der passt, im Grunde passt dieser Gedanke ja in jede Vorstellung der Entstehung der Welt. Also es geht gar nicht so sehr um das Wie dieser Schöpfung, sondern es geht um die Gegenwart Gottes.
Genau, und das ist ja auch, natürlich biblisch lesen wir ja keinen naturwissenschaftlichen Zusammenhang, wie Schöpfung evolutionsmäßig funktioniert hat, ja, sondern da geht es ja um die Wertschätzung der Schöpfung und wie Gott die Rolle sozusagen in dieser Schöpfung einnimmt. Genau. Ja. Und dass er von Anfang an da war und schon immer da war, bevor überhaupt irgendetwas war. Ich finde, das macht auch das gibt einen Halt in dieses Chaos. Also dieses Chaos am Anfang, in dem trotzdem schon diese Konstante ist. Und das finde ich irgendwie schön, weil mir das für mein Leben auch so viel geben kann, nämlich in diesem Chaos, in dem vielleicht auch manchmal das Nichts ist.
Hast du da auch so manchmal so ein Urchaos?
Ja. Also ja, oder einfach, dass Gott schon da ist, wo noch nichts ist.
Ja.
Ich finde, das ist ein Gedanke, der mir gut tut. Und wo ich Gott nicht in eine Kiste packe, aber wo ich drauf vertrauen kann, du warst es schon immer und du wirst es auch immer sein. So, deine Gegenwart ist schon immer da.
Wertschätzung und Halt in dieses Nichts, in diese Leere hinein, in diesen Anfang, in dieses entstehende, werdende Leben hinein. Mega spannend. Und wenn man die Spannung ausgehalten hat, der nächste Moment in dieser Schöpfungsgeschichte, der bringt es dann an den Tag.
Ja. Und es kommt das Wort. Oh, jetzt hat meine Bibel zugeschlagen auf einmal.
Ja, ich hab's auswendig. Dann kommt, und Gott sprach.
Gott sprach, es soll Licht werden, und es wurde Licht.
Auch so ein mega spannender Moment in dieses Nichts hinein, in diese Gegenwart des Geistes hinein, der über diesem Nichts, über den Wassern der Urwelt schwebt, da hinein das Wort Gottes. Es werde Licht, und da kommt das Licht hinein in dieses Nichts, in dieses Chaos. Und Licht ist ja nicht einfach nur Helligkeit, so ein paar Lichtstrahlen, so eine Kerze anzünden oder so, sondern Licht ist wiederum auch ein anderer Begriff für die Gegenwart Gottes, für seine Präsenz, für das Erscheinen Gottes. Licht, Gott ist Licht.
Und ganz zentral in der Mitte das Wort, ohne dass es nicht geschieht. Und das ist schon für mich wieder ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, von Anfang an zu merken, der Geist kann nicht ohne das Wort. Und Wort geht nicht ohne Geist. Also sozusagen diese Wirkung des Wortes geht nicht ohne, dass der Geist da ist.
Ja, ja.
Und dass das so eng miteinander verbunden ist. Und das sehen wir auch ja in sozusagen in den Jahrtausenden danach, dass und das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass es immer aneinander geknüpft ist und man das nicht voneinander trennen kann.
Ja, also Gott ist von Anfang an auf Kommunikation angelegt. Dann gibt es, wenn man ein bisschen weiter blättert, so eine Stelle, wo die Ruach Gottes nochmal auf eine ganz andere Weise wirkt. Diese Erschaffung des Menschen. Ich habe das so in Erinnerung. In 1. Mose 2, da wird so eine kleine Geschichte erzählt, dass Gott aus Erde den Menschen formt und der dann auch Adam heißt, also Erdmann, Erdmännchen, Erdmensch. Und dem haucht er den Atem des Lebens in die Nase und dann wird er zu einer lebendigen Seele. Das finde ich auch so einen heiligen Moment, wie überhaupt, wenn ein Mensch den ersten Atemzug tut. Das finde ich einen ganz heiligen und besonderen Moment. Also der Hauch Gottes, die Ruach, ist nicht nur Sturm oder Wind oder Gegenwart, sondern die Ruach bedeutet zunächst mal ganz schlicht Hauch.
Gemeinsam, keiner ist hier einsam. Lasst uns nur zusammen durchs Leben gehen. Lasst uns nur zusammen durchs Leben gehen.
Da muss ich immer an Elia in der Höhle denken. Gott war nicht im Sturm, sondern im Windhauch, im Säuseln.
Okay.
Das ist für mich auch so ein Bild für dieses, die Ruach, für dieses, wo ist Gott? Wo sehen wir ihn auch? Wo wollen wir ihn vielleicht auch sehen? Und er ist eben auch im Hauch.
Ja. Also wir haben da jetzt schon über Wirkungsweisen dieses Geistes Gottes gesprochen. Am Anfang die Gegenwart, an der Stelle die Zuwendung Gottes, Zuwendung zum Einzelnen. Und beides ist eine extrem spannende und auch gleichzeitig liebevolle Form des Wirkens Gottes. Der Hauch, der Atemhauch und das Wort Ruach bedeutet, um es mal nochmal zu komprimieren, bedeutet zunächst mal Atem, Hauch, aber genauso auch Brise oder der Wind und der Sturm und Orkan. Also die Ruach ist zunächst mal einfach bewegte Luft vom Wortsinn her. Wirkungsweisen haben wir jetzt mal schon zwei wahrgenommen. Es gibt im Alten Testament weiter hinten noch eine Geschichte, da wird dem Propheten Hesekiel ein Totenfeld gezeigt. Kennst du die Geschichte?
Nee.
So Gebeine, Hesekiel 37.
Ja, also da jetzt,
So von Ferne vielleicht. Ich habe die neulich mal nachgelesen in einem anderen Zusammenhang. Da wird dem Hesekiel gezeigt, so ein Feld, auf dem ganz viele Knochen liegen. Der Tod schlechthin. Dem Hesekiel wird dieses Feld gezeigt mit den ganzen Gebeinen und dann bläst Gott seinen Hauch über diese Gebeine und sie werden wieder lebendig. Also der Atemhauch Gottes, die Ruach, Yahweh, der Geist Gottes, schafft Leben.
Und wo es auch ganz bildlich wird, dieses Gottes Geist bringt Leben, also jetzt nicht nur ganz körperlich, sondern auch geistlich gesehen vor allem auch.
Ja.
Also wenn.
Aber was heißt dann geistlich? Also die Unterscheidung, also physisch ist klar.
Ja, geistlich eher dieses, wenn Verkündigung nicht lebensfördernd ist, wenn Gemeindestrukturen nicht lebensfördernd sind, wenn unsere Einstellung, theologische Einstellung nicht lebensfördernd ist, dann kann man schon mal hinterfragen, was das eigentlich bedeutet. Und so das, was mir im Laufe meines Lebens wichtig ist, da wo der Geist, also wo Gottes Geist ist und wo Gott sich zeigt, dort ist es dem Leben dienlich. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist und dass es immer alles ganz locker ist. Ja? Und der Tod gehört auch dazu. Aber er führt sicherlich nicht in die Angst.
Also wir haben die physische Seite der Luft, ja. Ohne Luft können wir nicht leben. Atmen ist das stärkste Grundbedürfnis des Menschen. Essen, trinken, schlafen, Grundbedürfnisse, ganz klar. Man kann ein paar Stunden ohne Essen und ohne Trinken auskommen und auch ohne Schlaf. Luft ist das Grundbedürfnis schlechthin. Und das heißt, Luft ist Leben. Die Ruach Gottes ist Leben. Der Geist Gottes ist Leben. Ganz physisch gesehen. Und ich habe vorhin beim ersten Atemzug von einem heiligen Moment gesprochen, wenn ein Kind, ein Baby, ein Neugeborenes beginnt zu atmen. Manchmal brauchst du noch einen kleinen Klaps hinten drauf, dass es erschrickt. Und dann schnappt es nach Luft und dann setzt der Atem ein. Und er geht durch bis zum letzten Atemzug eines Menschen. Und dieser letzte Atemzug ist auch wieder so ein heiliger Moment, wenn jemand sein Leben aushaucht. Auch hier steckt ja diese Ruach, dieser Hauch drin. Ja. So, jetzt sprichst du das Geistliche an. Da fällt mir ein, ohne Luft gibt es keine Kommunikation. Also die Ruach ist notwendig für die Kommunikation. Die Stimmbänder brauchen Luft. Eine Gitarre hat Saiten. Wenn man die ohne Resonanzkörper zum Schwingen bringt und ohne Luft, quasi so im luftleeren Raum, dann passiert da nichts. Der Resonanzkörper macht aus diesem harten Klang einer Stahlseite einen schönen Ton. Und es braucht aber immer Luft, um die Kommunikation zu übertragen, um die Resonanz überhaupt in Gang zu bringen. Und jetzt kommt das Geistliche dazu. Der Geist Gottes ermöglicht Resonanz, ermöglicht Kommunikation mit Gott. Wäre das so die Ebene?
Ja, und sozusagen die Wirkung daraus ist auch immer was, was Leben bringt. Also es ist sozusagen die Wirkung des Geistes, wird nie in die Angst führen, ja, oder wird nie eben in das führen, was wir irgendwie sagen, da wurde Gnade verkauft, mit der Angst wurde Geld gemacht, so. Mhm. Also mit der Wirkung des Geistes wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass damit Angst erzeugt werden darf oder mit, wenn wir verkündigen, ja.
Mhm. Aber verrückt ist das schon, dass es trotzdem gemacht wird.
Ja, genau. So. Und ich finde, da sind wir sozusagen wieder in diesem Verkaufsmodell, wo die Menschen immer wieder drauf reinfallen, dass damit halt auch nicht nur Geld gemacht werden kann, sondern auch Macht gekauft Macht werden kann wird. Und Macht ausgeübt wird.
Ja.
Und das sehe ich in der Bibel nicht.
Mhm.
Und dagegen wird ja auch in der Apostelgeschichte vorgegangen, gegen den Missbrauch.
Ja.
Und deswegen wird auch so hart gegen Simon vorgegangen, ja, weil er sich das habhaft machen möchte und eine Macht über Menschen haben möchte, dort etwas zu nutzen, für sich zu nutzen.
Wenn wir dieses Bild von der Luft haben, die Luft ist uns ja im Grunde unverfügbar, also die Ruach bleibt unverfügbar. Heißt es, das ist dann die Botschaft, ja. Das heißt, wir dürfen uns des Geistes Gottes auch nicht einfach bemächtigen oder so tun, als könnten wir uns ihm seiner bemächtigen und ihn nutzen und einsetzen, um andere Menschen klein zu halten. Er bleibt unverfügbar, wie die Luft unverfügbar ist oder privatisieren können. Und dann gibt es ja noch den Aspekt der Kraft, Windkraft. Die Ruach hat eine sehr dynamische Kraft, ebenso wie der Wind, der Sturm, der Orkan. Beim Orkan denkt man eher an Zerstörung. Wie stark ist der Heilige Geist?
Also ich finde das ja in der Pfingstgeschichte sehr interessant, dass da wirklich auch ein Sturm kommt und dass da eine Kraft kommt, die Menschen wirklich spüren. Also eine Naturkraft, die kommt, ja, die alles durchrüttelt und wachrüttelt und aufrüttelt.
Auch die Jünger aus der Angst aufrüttelt, die sind ja sehr zurückgezogen. Du sprichst die Pfingstgeschichte an. Die sind ja ganz zurückgezogen in irgendein Haus, in eine Hütte. Und aus diesem Zurückgezogensein werden sie aufgerüttelt.
Und das kann durchaus auch nicht so angenehm sein. Aber es wird dem Leben dienlich sein. Mhm. Also es dient eben nicht dazu, die Jünger in noch mehr Angst und Schrecken zu verwandeln und in noch mehr Angst und Schrecken zu versetzen, sondern dass sie wieder lebensfähig werden und dass sie rausgehen und ihren Auftrag tun können.
Mhm.
So zum Leben hin. Und das meine ich mit diese Geisteskraft, die zum Leben hinführt die ins Leben hineinführt.
Wenn du die Pfingstgeschichte ansprichst, dann denke ich auch an den Anlass, warum damals in Jerusalem so viele Leute zusammengekommen sind. Das war ja das Wochenfest, das Jüdische. Und das Wochenfest, das ist das letzte Frühlingsfest im Jahr, mit dem man sich an die Gabe der Gebote Gottes erinnert. Also Gott hat Mose die Gebotstafeln gegeben und Mose marschiert dann damit runter zum Volk und übergibt die Gebote Gottes dem Volk. Aber es war die zweite Serie, die zweite Auflage. Die erste Auflage hat Mose kaputt gemacht, weil das Volk zwischenzeitlich eine andere Idee hatte und ein goldenes Kalb gebaut hat. Da waren die ersten Tafeln kaputt und dann ist er nochmal hoch auf den Berg, hat Gott nochmal drum gebeten. Gott hatte glücklicherweise eine zweite Auflage parat und an diese zweite Auflage erinnert das Wochenfest. Was bedeutet das? Das ist die Ordnung Gottes, die 10 Gebote, die Ordnung Gottes. Und jetzt kommt hier der Heilige Geist ins Spiel, diese Ruach Yahweh oder im Griechischen dann die Pneuma, Pneuma auch Luft.
Und ja. Der Geist Jesu Christi, auf den
genau,
die Menschen
ja. Und,
dann treffen.
Und der Geist Gottes ist die neue Ordnung Gottes. Das ist das Coole, das hier zusammenfällt. Wochenfest, die Ordnung Gottes. Und jetzt kommt hier die neue Ordnung Gottes dazu. Der Geist Gottes, der wirkt, wo er will, der frei ist, der unverfügbar bleibt, mit dem man nicht andere Menschen gängeln und unterdrücken kann, weil er der Geist Jesu Christi ist, der Geist der Gnade, der Vergebung, Versöhnung und vor allem der Geist des Lebens. Und das ist die Ordnung Gottes. Darum geht's. Und deshalb wird der Simon auch so abgekanzelt.
Jetzt sind wir schon relativ weit hinten in der Bibel angekommen.
Ja.
Und ich finde, wir sollten nicht Schluss machen hier, ohne darüber zu sprechen, was es eigentlich für uns bedeutet. Also was heißt eigentlich Heiliger Geist heute? Denn man kann natürlich viele Geschichten in der Bibel lesen und sagen, ah ja, okay, jetzt habe ich verstanden, was die Ruach ist und aha, es ist jetzt kein Gespenst mehr für mich. Aber ja, vielleicht magst du ja auch mal erzählen, was das eigentlich für dich bedeutet und wie du das in deinem Alltag überhaupt wahrnimmst oder auch gar nicht wahrnimmst.
Mir hat diese Überlegung, was Geist im Hebräischen bedeutet, sehr geholfen. Zu verstehen, wie ich Geist Gottes erfahre. Also nicht, wie ich mit ihm umgehe, weil ich gehe ja nicht mit ihm um. Er verfügt ja über mich oder wendet sich mir zu. Und da habe ich dieses Bild von der Luft. Und ich stelle mir vor, ich würde Gott so vertrauen, wie ich der Atemluft vertraue, die mich umgibt und die ich einsauge. Ich würde ihn so in mein Leben aufnehmen und einsaugen, so wie ich die Luft einsauge. Ich würde einatmen und ausatmen in dieser steten Bewegung. Also so ein elementares Vertrauen, wie ich der Atemluft entgegenbringe, mit dem Einatmen und Ausatmen in dieser steten Bewegung, die mich am Leben hält, die mich eben auch in meiner Bedürftigkeit als Mensch habe. Ich brauche Gottes Geist, so wie ich die Atemluft zum Leben brauche.
Und was hat es dann für eine Auswirkung für dich in deinem Leben als Christ?
Dass ich lebe.
Also als rein physiologischer Aspekt.
Nicht nur physisch, sondern eben auch geistlich. Also auch in meinem Umgehen mit Gott, in meinem Verstehen und Glauben und Vertrauen zu Gott, brauche ich eben dieses Einatmen und Ausatmen des Geistes Gottes. Diese ständige Präsenz, die er ja zugesagt hat.
Ich finde es voll interessant, weil so habe ich das noch nie gedacht.
Tja, kannst du von mir noch was lernen?
Für mich ist das eher, es hat schon auch viel mit Vertrauen zu tun, aber auch noch mehr auf diese Kraft, wo weht Gottes Geist, jetzt mal unabhängig von dem, was ich jetzt in meinem eigenen Leben, Glaubensleben mit Gott in der Beziehung habe. Da bin ich mir sicher, Gottes Geist ist schon irgendwie immer in mir. Ich habe ihn nicht verfügbar. Ich kann ihn nicht einfach aus der Tasche holen. Aber er ist da. Und er gebraucht mich, wo auch immer. Und ich bin immer wieder gespannt und mache mich auf die Suche, wo das in meinem Alltag oder in meinem Beruf deutlich wird. In vielleicht ganz kleinen Dingen, wo Gottes Geist Veränderung bewirkt oder zum Leben hinwirkt, um dort ja, das auch vielleicht ein bisschen spürbar werden zu lassen.
Und gibt es da so Spuren, die du konkret benennen könntest?
Also ich würde zum Beispiel für mich sagen, wo in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo man vielleicht denkt, da sind Sachen so festgefahren, dass ich selbst das eigentlich nicht mehr ändern kann und dass ich da klein, aber fein Dinge verändern und dort wieder was sozusagen lebendig wird, dass da Gottes Geist am Wirken ist. Und das würde ich jetzt nicht nur auf mich beziehen, sondern das sind einfach in meinem Leben Punkte, wo ich merke, Gottes Geist ist in dieser Welt und wirkt in dieser Welt und verändert. Mhm. Und er verändert Menschen und er verändert Denken und er verändert Leben so. Und dass das in meinem Leben passiert, aber auch in dem Leben von anderen und dass das unsere große Gemeinschaft als Christen auch ausmacht, dass, dass das uns verbindet. Dieses Angewiesensein auf dieses mhm. Atmen, mhm. Wo das vielleicht wieder zusammenkommt, dieses Angewiesensein in vertrauensvolles Fallenlassen in diese Kraft.
Ja, ich überlege mir gerade noch, ist das eher dann ein Suchen nach diesem Geist in unserer Welt oder ist es eher ein Beschreiben dessen, dass er ja da ist?
Ich glaube, es ist vielleicht beides. Also mhm. ich erlebe mich schon als Suchende und als eine, die das Herz und die Augen offen haben möchte dafür, das zu sehen und dort vielleicht auch zu investieren. Also mhm. gerade in meiner Arbeit, wenn ich sehe, dort gibt es was, was anfängt zu wachsen und vielleicht manchmal ganz oft, ohne dass irgendwas davon von mir hinzugetan wird, dann mhm. zu sehen, der Geist weht, wo er möchte und dann möchte ich das nähren und schützen und mich dafür einsetzen, mhm. dass das weiter wachsen kann. Mhm. Und mein Herz und meine Augen dafür offen halten, wo Gott auch durch seinen Geist mir zeigt, was dran ist mhm. und mich befähigt. Also im Neuen Testament lesen wir ja auch von vielen vielen Menschen, die Begabungen von durch Gottes Geist bekommen in der Leitung, im Verkündigen ja. und so weiter, ja. dass ich die Augen offen habe für das, was das bei mir ist, mhm. aber auch für das, was es in anderen bewirkt mhm. und wie andere ja. das leben.
Ja, ja. Diese ganz klassischen Dinge haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Die Geistesgaben wäre zum ja. Beispiel ein Thema, wo es ja auch ganz schöne, tolle Sachen gibt und so. Aber das kann man ja auch einfach nachlesen in der Bibel. Ich finde das für mich aus dem raus, was wir jetzt besprochen haben und was ich jetzt auch vom Alten Testament her im Blick auf den Begriff, die Ruach Yahweh, diese weibliche Seite Gottes, ja, verstanden habe, finde ich es schön eben wahrzunehmen, Gottes Geist ist mir viel näher als die Luft, die mich umgibt. Und ich nehme ihn so auf, wie ich die Luft aufnehme, die ich zum Leben brauche. Und ich brauche ihn so zum Leben, wie ich die Luft brauche. Also aus dem raus, was ich vom Begriff her verstanden habe, würde ich Gottes Gegenwart so formulieren und sehen und mich erstmal dran freuen und versuchen, Schritt für Schritt darauf zu vertrauen und zu gucken, was dann passiert. Inwiefern da auch neues Leben draus wird, also neue Lebensaktivität, neues Vertrauen draus entsteht und Kommunikation, das Wort, der Klang, die Stimme und das Verstehen, die Lebenskraft. Wichtiger finde ich noch die Zuwendung für die Bedürftigen. Und dann sind wir wieder ganz stark in der Apostelgeschichte. So wie der Hauch die Wunde eines Kindes heilsam berührt. Ja? Kind stolpert, fliegt hin, schürft sich das Knie auf. Papa oder Mama hebt das Kind auf und bläst die Wunde an. Das tut erstmal gut. Der Hauch berührt die Wunde heilsam. Und so möchte ich den Heiligen Geist empfangen. So führt aber auch der Heilige Geist zu der Bewegung, dass wir auf Menschen zugehen und uns ihnen zuwenden, also sich den Bedürftigen zuwenden. Auch hier könnte Wirkung des Geistes Gottes stattfinden.
Ja, und für mich heute nochmal deutlicher auch die Geschichte von Elia, der auf der Suche nach Gottes und Fragen hat und irgendwie leidend in die mhm. Berge geht und in dieser Höhle sitzt und immer wieder merkt, Gott ist nicht in dem, wie ich es erwarte. Er ist nicht in dem Sturm, er ist nicht in dem Lauten, sondern er ist in dem leisen Säuseln. Und für mich der Aspekt daraus, dieses Gottes Gegenwart und Gottes Wirken in dieser Welt ist manchmal anders oder oft anders, als wir erwarten. Und dafür suchen, mhm. die Augen offen zu halten mhm. und offen zu bleiben dafür, das nicht zu übersehen und sich davon dann bewegen zu lassen. Mhm. Das wünsche ich mir immer wieder ja. für unsere Kirche und für mich selber.
Ja, soweit mal für heute. Vielen Dank. Eine kleine Reise durch Begriffe, Gedanken, das Wort Heiliger Geist. Klar, gäbe es noch viel zu erzählen, aber wir machen jetzt mal Schluss, das passt mal für heute. Und vielleicht haben unsere Entdeckungen euch da draußen ja auch ein bisschen geholfen, vielleicht haben sie euch inspiriert, nachzudenken, was der Heilige Geist in eurem Leben bedeuten und bewirken kann, wo ihr ihn einatmet und ausatmet. Gottes Geist, Gottes Präsenz, Gottes Gegenwart, so nah und noch näher wie die Luft, die uns umgibt und die wir permanent ein- und ausatmen, die zu uns gehört und uns am Leben hält. Alles Gute euch und Ihnen und vielen Dank, Miriam, für das Gespräch.
Danke dir.
Und dann bis zum nächsten Mal im KU-Podcast. Tschüss, macht's gut.